Dreierkette VBA, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette VBA.
Zwei Wochen ist her, reguläre Podcast-Folge Dreierkette VBH ist wieder da. Klassik-Fans würden sagen, lang ist her. Und dieses Mal schnappe ich mir direkt wieder an Bord den Mann, der schon lachen muss. Mit einem großen Grinsen, Noah Brian, wie geht's dir? Guten Abend nach Konstanz.
Was geht? Nee, guten Abend hier. Ich freue mich einfach, dass es klappt. Heute hat uns die Technik, man muss sagen, mehr als im Stich gelassen. Man könnte sagen, es war ein Hornissenstich, so schlimm war es. Ja, okay. Jetzt, nee, also sorry.
Okay, das ist okay.
Die reine Freude, dass die Prozentzahl da steht, es wird abgelaudet, wobei es auch immer sinkt. Nee, mir geht's gut. Ich freue mich, euch zu sehen. Ist ja gar nicht so lange her.
Ist tatsächlich nicht lang her. Man muss dazu vielleicht kurz sagen, den Joke mit dem Lang und das Intro, das habe ich jetzt gerade zum dritten Mal gesprochen, weil das ist tatsächlich schon die dritte Aufnahme von der Folge. Wir hoffen, dass es diesmal technisch klappt. In Neukölln, im Problembezirk, das Problemkind ohne technische Probleme. Grüß Gott, Johannes.
Ja, Jungs, es geht auch von mir. Einen schönen guten Abend in die Runde. Ich konnte beim dritten Mal nicht mehr geforst lachen über den Witzwalle. An der Stelle wieder der Appell an unsere Community. Also ihr liebe Community, ihr hört es zum ersten Mal. Die Jungs hören jetzt zum dritten Mal diesen Appell. falls irgendjemand den Joke versteht, meldet euch gerne bei uns. Weil ich habe eine Wette mit Walle am Laufen. Wenn irgendjemand von euch den Joke versteht, dann kriegt Walle von mir einen Bürgermeister-Burger auf den Nacken.
Moment, du hast gesagt, zwei Bürgermeister-Nacken krieg ich auf deinen Nacken. Und man muss dazu sagen, Call to Action, wer den Joke verstanden hat, in die DMs leiden bei Dreierkette VBH auf Instagram mit Erklärung, warum ihr den Joke verstanden habt. Noah fuchtelt schon wieder hin und her. Was hast du denn? Willst du bei Hannes irgendwie in die Hälfte reinrennen und Rudelbildung provozieren oder was willst du?
Heißt ich Fabian Hürzeler oder was? Fabian fucking Hürzeler. Nee, nichts eigentlich. Ich genieße hier meine mit Schokoladen ummantelte Marzipanstücke von Rittersport und freue mich jetzt auf, mit euch über Fußball zu reden. Ganz kurze kleine Frage an euch. Mögt ihr Marzipan?
Nee.
Nope. Das ist wirklich interessant. Das ist das gleiche wie bei Softcakes bei mir. Ich bin so jemand, der mag so spezielle Süßigkeiten, die so einer von 10 Personen mag. Und immer dann, wenn ich Leute finde, die das mögen, direkt Best Friends. Direkt Best Friends eigentlich bei mir. Freue mich eigentlich direkt.
Deshalb ist das hier ja auch eine Geschäftsbeziehung, wie wir schon mal rausgefunden haben, weil wir ja nicht deine Best Friends sind.
Ja,
man muss dazu sagen, als wir angefangen haben, die heutige Folge aufzunehmen, beziehungsweise als wir es versucht haben anzufangen, diese Folge aufzunehmen, hatte ich eine große Schüssel voll mit leckeren Trauben. Die ist jetzt leer. Die wollte ich eigentlich schön während der Folge snacken. Die habe ich komplett wegverhaftet. Direkte Gegenfrage. Wie underrated sind eigentlich kalte Weintrauben? Sowas Geiles.
Ich glaube, die sind gar nicht underrated. Ich glaube, das ist eine Opinion. Da werden ziemlich viele Leute mit dir einer Meinung, weil die sind unfassbar nice, vor allem auch als Travel-Snack. Ich bin am Mittwoch, nachdem wir am Wochenende in Mailand waren, bin ich am Mittwoch nach Dänemark gefahren und da hatten wir kalte Trauben dabei, muss ich sagen, war sehr, sehr nice. Aber Jungs, auch ich hatte einen Snack, nämlich eine 700 Milliliter Wasserflasche, die habe ich mittlerweile auch geäxt. Das heißt, irgendwann mal in der Folge werde ich aufstehen und Pipi machen müssen.
Rookie-Mistake. Mittlerweile stelle ich mir nur noch ein Glas Wasser während der Aufnahme hin, weil sonst trinke ich über diese eine Stunde eine komplette Flasche leer und muss auch während der Aufnahme auf Klo. Hatten wir auch schon zu Genüge.
Was ich an der Stelle anmerken, Jungs, sorry nur, mein Upload ist bei 4%. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut.
Ja, bei mir auch.
Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd, das ist öfter so. Hier, die Technik lässt uns schon nicht im Stich und wenn nicht, dann ist es halt so. Also das wird schon funktionieren. Ganz ruhig. Pole.
Lieben wir.
Pole, wie
jemand sagt. Leute, ich sag's ganz ehrlich, ich freue mich wieder mit euch hier zusammenzusitzen. Es war jetzt schon wirklich mal komisch, eine Woche nicht, finde ich, oder? Also irgendwie, das ist schon krass, was es für einen Rhythmus hat, dass wir Montag oder Sonntagabend uns da treffen und den Fußball-Talk betreiben. Hier ist schon schön, freue ich mich.
Ja, wir haben das Ganze ja ein bisschen kompensiert mit unserer Live-Mailand-Folge VBH on Tour, wo man sagen muss, wie ist es denn bei euch angekommen so? Habt ihr in die Folge nochmal reingehört? Hat euch das gut gefallen?
Voll, also ich fand es richtig gut. Entschuldigung, Hannes, jetzt habe ich direkt dich dir herausgeschnitten. Nee, aber ich fand es richtig cool. Ich habe mir auch überlegt, so eine positive oder eine der vielen positiven Aspekte unseres Podcasts ist es ja auch, dass man so einen gewissen Erinnerungsstück schafft. Und ich finde gerade solche Folgen wird man vielleicht in 2 Jahren nochmal anschauen oder anhören, besser gesagt, und sagen, ah ja, cool, da waren wir da und das sind unsere ehemaligen Freunde, die wir nicht mehr befreundet sind. Nein, aber das finde ich, fand ich irgendwie schön, und ich musste sehr lachen bei der Vorstellungsrunde, und Steffen meinte so, die zwingen mich zum Fußball schauen.
Ich muss sagen, nur da gebe ich dir ab und zu absolut recht, wenn Walle sich mal aufstellen lässt für die Stelle des Bundeskanzlers, und meine Kinder fragen mich, wer ist das, dann sage ich, yo, das ist ein Bra, mit dem war ich mal in Mailand unterwegs, und zeige ihm das. Und ich muss sagen, ich habe für unsere Aufnahme nur positives Feedback bekommen. Mir wurde aber angemerkt, dass man mir raushören konnte, dass, als ich den guten Gabriel im Stadion interviewt habe, erstens ein wenig angedödelt war und zweitens sein Englisch nachgemacht habe.
Ja, das fand ich auch geil. Erstmal fand ich es ja geil, weil ich habe das Interview live nicht mitbekommen, weil du warst da so ein paar Blitze weg von mir, und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was du mit dem Dude gelabert hast. Und ich habe die Aufnahme wirklich erst gehört, als ich die Folge geschnitten habe, und dann dachte ich mir so, hä? Du hast doch mit ihm davor abgeklärt, ob er Englisch kann. Und bei der ersten Frage hat er schon gescheitert und hat es auf Englisch nicht hinbekommen. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Und dann hast du irgendwann sein Englisch imitiert, und ich dachte so, was ist denn jetzt los?
Aber das war also im Nachhinein so bescheuert von mir, weißt, ist wie wenn die Leute deine Sprache nicht sprechen und du sprichst einfach lauter nochmal, weißt du? Hey, wenn die sagen, ey Bro, der kann kein Deutsch, und du, okay, hörst du mir zu? Wo ich mir denke, bringt jetzt auch nichts, aber es war echt ein bisschen schämen. Ich schäme mich ja wirklich, seitdem wir diesen Podcast haben, nicht mehr meine eigene Stimme zu hören. Das war am Anfang ganz, ganz weird. Mittlerweile habe ich das überwunden. Aber ich muss sagen, dieses Interview, Gott, dass ich dann dieses Italienisch-Englisch nachfrage. meine Freundin hat das gehört und meinte so, ey, was soll das eigentlich?
Ich habe da eine ganz andere Meinung, ehrlich gesagt. Ich fand das ziemlich gut. Vor allem, also für den Kontext, fand ich es überraschend stark. Und ich fand es eigentlich auch nicht irgendwie jetzt cringe oder so, sondern du hast das Beste draus gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Ich fand, das war authentisch. Und ich muss auch sagen, für den Moment, dass du in der kurzen Zeit so ein Interview raushaust, das muss man erstmal können. Dafür großer Respekt für dich.
Genau das wollte ich auch sagen. Ich fand es auch überhaupt nicht cringe. Ich fand es nur wirklich sehr, sehr witzig zu sehen, wie du innerhalb von einer Minute irgendwie von deinem Ami-Englisch, das du halt jetzt durch DC und keine Ahnung was hast, übergeslidet bist zu so einem italienischen Englisch. Und das war so geil. Aber ich muss richtig sagen, Chapeau, dass du mit den 2, 3 Bier im Kopf, die wir um 12.30 Uhr auf nüchternen Magen da getrunken hast, wie du da Sponti da auch gute Fragen gestellt hast, muss ich auch sagen. Das hast du wirklich gut gemacht. War richtig cool anzuhören. Hat der Folge nochmal so ein gewisses Etwas gegeben, ne?
Ich muss aber auch sagen, ich fand es richtig interessant, weil ich habe ihn ja gefragt, so, hey, meint ihr, ihr gewinnt die Champions League nächste Saison? Und er hat gesagt, yo. Und als ich ihn gefragt habe, welchen Spieler wünscht ihr euch, meint er ja Rodrigo von Real Madrid. Und das sind so Sachen, darüber mache ich mir nie Gedanken. Ich meine, jetzt mit dem FC Bayern und Trainersuche und bei größeren Mannschaften denkt man ja immer, boah, wen könnte man holen? Aber ich mache mir nie Gedanken, wer könnte... Also welche Spieler brauchen andere Mannschaften? Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe mir nie darüber nachgedacht oder Gedanken gemacht, hey, wen wünschen sich die Inter-Fans? Aber dann dachte ich mir, krass, stimmt, die wollen sich auch verstärken.
Fand ich auch eine smarte Antwort. Gute Antwort, muss man sagen. Weil klar, hätte so boring sagen können, irgendwie so, ja, Vini Junior oder Mbappé oder keine Ahnung was, halt so eine Standardantwort, halt einfach einen der Top-Player gerade. Fand ich eine gute Antwort, war sehr reflektiert.
Wenn man davon ausgeht, dass Kieran Mbappé noch zu Madrid wechselt, wird einer von den beiden, Vini oder eben Rodrigo, gehen müssen.
Deshalb hat er, muss man sagen, der kleine Gabriel hat eine smarte Antwort gegeben.
Gabriel!
Ja, da nochmal, hier, wie sagt man?
Mille grazie, Gabriel.
Wie sagt man? Man sagt doch auch irgendwie so...
Forza inter sempre.
Was willst du sagen?
Boah, ich merke es richtig, ich war den ganzen Tag in der Bib, mein Kopf ist echt leer, schrecklich. Ah, ich würde sagen,
das Passione, da, 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 da. Nee, ich weiß was.
Nein, stopp. Ich wünsche euch allen jetzt
100.000 Freunde, ein Verein.
Oh. Okay, ja. Aus.
Ich beende diese, ich steige aus diesem Podcast-Projekt auf, wenn ihr nicht sofort aufhört, diesen Scheißverein, diesen Verein vollgepackt mit wirklich Missgeburten abzuhalten. Hört auf mit dieser Scheiße, ohne Witz.
An der Stelle entschuldige ich mich für Walles Sentimentalismus. Er ist ein bisschen vorgeladen, weil er ist Schalke-Fan, und an alle BVB-Fans, die uns zuhören, wir haben euch lieb, ihr habt eine interessante Mannschaft. Nee.
An alle BVB-Fans da draußen, ihr seid hier nicht erwünscht, wirklich. Auf eure Unterstützung können
ganz
wir wirklich verzichten.
Ganz kurz,
auf diesen Podcast zu hören.
Ich muss eine Sache sagen. Wir sind alle
am Borsigplatz geboren, okay. Ja, nur ich verstehe es aber auch ein bisschen aus meiner Seite, weißt, jahrelang hast du Gegner.
Hört mir jetzt mal zu. Jetzt mal halbstarken. Nur weil ihr bei euren Vereinen sowas wie ein Derby nicht kennt, nur weil ihr sowas nicht habt, so wie eine Feindschaft, wie eine Rivalität in eurem komischen Schwarzwaldloch da unten und bei eurem komischen Wurstfabrikanten-Typ da in München, nur weil ihr sowas nicht kennt wie Rivalitäten, müsst ihr mir das hier jetzt nicht zur Sau machen, ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir gehen jetzt in die Aufnahme und dann geht ihr mir auf den Sack. Los geht's.
Ich wollte sagen, ich bin jetzt richtig nice.
Schnauze jetzt, Hannes. Halt die Schnauze jetzt.
Walle, aus jetzt. Walle, ich spreche zu Ende. Guck mich an. Kriegst du einen Kussmund von mir?
Nee, ich hab jetzt keinen Bock mehr.
Ich find's nice, wenn Walle ausrastet, weil viele Leute schreiben mir immer so, hey Bro, geile Aufnahme, der Walle ist richtig ausgerastet. Und ich denk mir, yo.
dazu möchte ich nur mal sagen, bei der Mailand-Folge mussten wir nicht mich piepen. Es war nicht meine Aufnahme, die gepiept werden musste.
Das war strong. Aber ich muss sagen, ich finde, das macht's auch geiler fast noch.
Ich muss aber auch sagen, das können wir gleich im Fußball besprechen, Freiburg unfassbar enttäuschend dieses Wochenende.
So, und jetzt gehen wir rüber in die Aufnahme. Los geht's. So gehen wir rein in den Fußball. Womit wollt ihr denn eigentlich anfangen? Hannes hat gerade schon gesagt, Freiburg ist ja unfassbar enttäuscht. Was hat es damit auf sich?
Diese Saison ist ja wirklich komplett verrückt eigentlich. So, ne? Champions League. Leverkusen erstmal Meister und Bayern nicht mehr seit 30 Jahren Meister. Dann haben wir EM dieses Jahr, Deutschland, Nationalmannschaft, was weiß ich. Und dieses Mittelfeld.
Und du hast vergessen, der SSV Ulm steigt auf in die zweite Liga.
Ja, so solche Sachen, so, ne? Klassenerhalt gescheitert, ne? Klassenerhalt nicht geschafft. So, der SSV Ulm. Ja, Klassenerhalt nicht geschafft. Ist eine Klasse höher gegangen.
Wow.
Stand auf den T-Shirts von denen, Digga.
Echt?
Ach, ich glaube, habe ich gesehen. Nee, aber das, was mich an dieser Bundesliga-Saison nervt, ist, dass dieses Mittelfeld. Bremen ist schon wieder auf einem fast Europaplatz. Das ist alles so weird. Wirklich. Mhm. Freiburg spielt eine richtig, richtig mittelmäßige Saison. Frankfurt spielt eine mittelmäßige Saison. Augsburg spielt eine mittelmäßige Saison.
Hoffenheim.
Und das sind alles immer noch Leute, die haben seit gefühlt 5 Wochen 40 Punkte. Das ist einfach so komisch. Und man sieht auch, warum. Du siehst dieses Spiel Freiburg gegen Köln an. Es ist auch einfach schlecht. Ich liebe meine Freiburger. Aber es ist wirklich, ich freue mich, muss ich sagen, ein bisschen auf die Sommerpause, ein bisschen frische Ideen mit auch einem neuen Trainer, vielen neuen, guten Spielern. Weil da hat mir echt, also irgendwie, ich habe die Halbzeit geschaut und habe mir so gedacht, warum tue ich mir das eigentlich wirklich noch an? Naja.
Und ganz kurz, du hattest ja gefragt, Hannes, warum hast du gesagt, du bist enttäuscht von den Freiburgern? Gerade aus diesem Grund. Freiburg spielt eine mittelmäßige Saison, wo sie aber wirklich jetzt noch bis zum Ende in den letzten 2 Spieltagen um die europäischen Plätze kämpfen. Sie können sich noch in die Conference League qualifizieren. Frankfurt struggelt ein bisschen, sind 4 Punkte Abstand und ich dachte mir, hey, Freiburg macht es mit links gegen Köln. Köln steigt demnächst ab, sehr wahrscheinlich. Die schaffen es nicht, sind demotiviert, whatever. Und dann spielen die Unschieden. Dachte ich mir, Junge, was soll die Kacke?
Ja, ich finde es auch so geil, weil sondern letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, ob Wolfsburg noch in den Abstiegskampf abrutscht. Jetzt gewinnen sie ein Spiel gegen Darmstadt und sind 4 Punkte von der Conference League weg. Das ist so random. Das ist so krass.
Komische Saison.
Ja, diese Tabellenkonstellation eigentlich ab Dortmund abwärts. Man muss ja sagen, Dortmund 60 Punkte, Frankfurt 45. Das heißt, ab den Europa League, Conference League Plätzen ist es nur random. Bis ganz unten.
Es ist absolut krass. Also so 8. bis 12. Platz ist so knapp beieinander. Also jetzt ihr Leute, die uns zuhört, ihr seht es nicht, aber ich halte meine Finger sehr nah aneinander. Es ist so knapp aneinander.
Bildsprache, Hannes, eine riesen Idee im Podcast.
Vor allem das Krasse ist ja, dass Freiburg mit dem Remis sogar gewonnen hat, mehr oder weniger, weil sie wieder jetzt auf dem 7. sind. Und wir wissen alle, 7. Platz reicht wahrscheinlich sogar für, reicht nicht sicher für Europa League, aber safe für Conference League. Und also, ja.
Da muss ich mich aber auch noch ein bisschen einlesen, was reicht für wen, weil ich glaube, es ist euch aufgefallen, ich hatte verpennt, dass der VfB Stuttgart durch den Sieg von Borussia Dortmund genügend Koeffizientpunkte gesammelt hatte, um in der nächsten Champions League Saison dabei zu sein. Ich dachte, die machen erst jetzt gegen den Sieg mit den Bayern gegen die Bayern safe.
Nee, es ist ja so, dass dort, also wir haben ja auf jeden Fall 5 Champions League Plätze.
Mhm.
Wenn Dortmund Champions-League-Sieger wird, dann wird der 6. auch noch zum Champions-League-Platz. Wenn Leverkusen noch die Europa League gewinnt und den DFB-Pokal, dann ist auf jeden Fall der 7. noch Europa League. Und
dann rutscht, genau, und dann reicht der 8. Platz,
für eine europäische Beteiligung. Und dann musst du dir mal geben, dann wären 8 von 18 Mannschaften im europäischen Wettbewerb vertreten. Das sind fast 50%. Das ist doch lächerlich.
Das kannst du dann vergleichen mit den WM-Qualifikationen von Südamerika, wo 5 von 10 dabei sind.
Ja, es ist halt wirklich, also Freiburg kann wirklich zum dritten Mal hintereinander europäisch spielen. Das klang vor 5 Jahren, wenn du mich das gesagt hättest, dann hätte ich ja Vogel gelangt und gesagt, ja, es geht nach Borussia Dortmund, aber nicht nach Freiburg.
Alter, vergreif dich hier nicht im Ton, Noah.
Ich will mir jetzt hier nicht, wie sagt er, ich will mir jetzt hier nicht im Ton vergreifen, aber da habe ich mir schon mal kurz an den Vogel gelangt oder sowas.
Genau, kennt ihr das Meme, geil.
Ja, klar. Aber wo wir gerade schon bei den europäischen Wettbewerben sind, gehen wir nochmal in ein Step back in die aktuelle Champions League-Saison. Es wurde ja dann doch Champions League gespielt unter der Woche. Es gab die Halbfinals. Bayern-Real, BVB gegen PSG. Bayern-Real, Hannes, deine Beobachtung als Bayern-Fan. Bitte keinen 5-Minuten-Monolog.
Nee, ich mach's echt knapp. Mich hat's gefreut zu sehen, wie die Mannschaft gegen wirklich ein stark auftretendes Real Madrid gespielt hat. Real Madrid hat smart runtergespielt. Die haben hinten gewartet und die wissen, dass sie schnelle Gegenangriffe machen können. Mein Lob geht raus an Toni Kroos, der wirklich ein überragendes Spiel gespielt hat. Ich fand die Entscheidung von Ancelotti, ihn früher runterzunehmen, falsch, denn er hat wirklich mit langen Pässen durch die Bayern-Abwehr wirklich für Gefahr gesorgt. Sané überragend, also wirklich kampfwillig und geiles Tor. Kim, bisschen unglücklich, ich bin nach dem Spiel ein bisschen ausgerastet und dachte mir, boah, fuck, Kim, alles verkackt, aber weißt du, so zwei dumme Fehler. Ich denke, das Rückspiel am Mittwoch wird mich echt ein paar Lebensjahre kosten, aber es war wirklich ein extrem geiles Spiel, hat Bock gemacht und ich finde, ein 2-2 ist auch absolut verdient. Also Real Madrid hätte durchaus mehr Tore schießen können, Bayern auch, aber 2-2 absolut geil und das sind die Champions League Abende, für die man wirklich fiebert und es hat echt Bock gemacht zuzuschauen.
Ein Toni Kroos mit seinem Spielstil. Der hat im modernen Fußball nichts verloren, wissen Sie?
Vollidiot, Alter.
Ja, also an der Stelle muss ich wirklich sagen, Toni Kroos, fuck, extrem geiles Spiel. Ich denk, das ist für ihn so eine extra Motivation, weißt, gegen die Bayern zu spielen, gegen Uli Hoeneß zu spielen und zu zeigen, hey, ich hab's doch drauf. Der Pass für Vini beim 1-0 war ein Fehler von Kim und ich denke, Neuer hätte vielleicht auch eine Mühe schneller reagieren können, aber der Pass war millimetergenau und einfach gut und er hat's die ganze Zeit gemacht. Echt, diese langen Pässe, diese Querpässe übers Spielfeld einfach extrem stark. Aber ich finde, wie gesagt, auf Bayerns Seite war Sané mit der auffälligste Spieler. Und eine Sache noch an der Stelle, Musiala, fuck my life, ist das ein guter Spieler. Dass der diese lächerliche Trophäe, diese Coppa zum besten Jungspieler noch nicht geholt hat, ist einfach frech.
Ja, wobei man sagen muss, bei dem Toni Kroos-Pass, er hat es ja danach selber im Interview auch gesagt, Vini macht es ihm halt auch sehr einfach und Kim hilft ihm da ja schon auch sehr mit. Also, und ich muss schon sagen, ich gehe da bei deiner Beobachtung eigentlich schon eher mit, nach dem Spiel zu sagen, der hat ein fucking schlechtes Spiel gemacht. Und ich finde, Kim hat halt einfach auch nicht das Niveau, um auf einem Halbfinale, Champions League Halbfinale zu spielen, das Niveau, die Klasse, die hat er nicht. Der kann da nicht mithalten. Der hat den Fehler ja 2-3 Mal gemacht, dass er sich von Vini hat rausziehen lassen. Und jedes Mal kam dann die Gegenbewegung von Vini Junior und dann kam der lange Ball. Also der hat es irgendwie, er hat es nicht gerafft. Und deshalb dachte ich mir so, boah, du bist eine echte Fehlerquelle und dann noch den Elfmeter und dann, nee. Also wirklich rahmenschwarzer Tag.
Ja, aber ansonsten die gesamte Bayern-Mannschaft wirklich echt, echt stark. Jude Bellingham hat man nicht gesehen. Und Konrad Leimer, auch wenn er nicht der Schnellste ist, extrem smartes Stellungsspiel und hat Vini Junior so 2-3 Mal hat einen Schritt vorhin gehabt, auch sehr nice, weil sowohl Leimer als auch Sané waren Spieler, die ich jetzt in der Saison ein bisschen kritisiert habe, aber das war echt bockstark und ich denke, Champions League Halbfinale ist der Moment, wo du dich beweisen kannst.
Stimmung war auch gut, fand ich. Also ging ab in der Allianz Arena, ging ab. Also so, es war...
Also man sagt ja oft so, hey, Bayern-Fans sind ein bisschen lame und die Bayern-Ultras sind nicht auf dem Niveau von anderen Top-Mannschaften oder sind nicht auf dem Niveau von Top-Ultra-Gruppierungen. Bayern hat unfassbar starke Fans. Die Tatsache, dass es halt so ein Weltclub ist, zieht immer wieder Touris ins Stadion an, die jetzt nicht für die Stimmung sorgen, aber Bayern hat unfassbar starke und die Choreo war auch geil mit dem Kaiser. Also war echt ein geiler Champions-League-Abend.
Unfassbar stark würde ich zurücknehmen, vor allem wenn du den Vergleich hast von Mittwoch. Da muss ich auch sagen, Dortmund, das war unfassbar stark. Das war ein Lärmpegel im Stadion, das war nochmal was ganz anderes so. Aber es hat sich gebessert bei Bayern. Es war mal schlimmer, da gebe ich dir recht.
Wie gesagt, Bayern ist stark. Die haben halt einfach, man hat diesen Vorurteil, boah, das sind viele Touris im Stadion. Das hast du aber auch bei Real Madrid, hast du bei Manchester United. Das sind halt die großen Mannschaften, die in großen Städten sind, wo die Leute halt hinkommen. Aber nee, Ultra, also Bayern, nee, muss man jetzt nicht drüber diskutieren, war einfach fußballerisch extrem unterhaltsam als Bayern-Fan. Wie gesagt, ich denke, Mittwoch wird mich echt ein paar Lebensjahre kosten.
Ergebnis, kurz, ich habe auch noch zwei Takes.
Ja, nur kurz, ich wollte dich gerade mit reinhören. Wir sagen, Ergebnis 2-2, findest du gerecht nur am Ende des Tages?
Ja, eben. Also meine Takes sind auch ähnlich wie eure. Ich finde es super, super gute Unterhaltung. Ich hatte mich eigentlich noch so auf so einen kleinen Rant vorbereitet auf deutsche Streaming-Dienste, weil das wurde ja leider auch einmal nicht aufgenommen. unser kleiner Beef dahingehend. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Ich fand es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich finde auch, man hat wieder gesehen, warum Tuchel einer der besten Trainer der Welt ist, weil er hat über die Halbzeit hinweg genau die richtigen taktischen Kniffe gemacht. Und das ist eben die Stärke von einem guten Trainer, dass du halt das Spiel dann veränderst, wenn du halt die richtigen Spieler einwechselst und die Taktik veränderst und deine Präsenz im Mittelfeld stärkst. Und das muss man eben einfach hoch anrechnen. Klar, sie haben jetzt wieder am Samstag verloren, bla bla bla. Aber der Typ ist einfach Motherfucker. Und ich traue es ihm und Bayern wirklich zu. Weil Bernabeu und Real Madrid da zu schlagen, das ist wahnsinnig schwer. Also das ist fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, aber wenn ich es jemandem zutraue, dann diesem Team mit diesem Trainer. Weil das ist schon nochmal, die sind underrated. Die sind ein bisschen underrated. Die sind wirklich, die machen sich schlechter in der Liga, als sie wirklich sind. Und ich glaube, die haben eine Chance. Auch wenn sie, ich glaube, dass Real eine größere Chance hat zu gewinnen, aber ich glaube 30-70% so.
Das ist aber keine sehr optimistische Chancenverteilung. Ja,
ganz ehrlich, wer ist denn in Bernabeu? Da kann man nicht optimistisch sein. Also da muss man wirklich. Das ist so ein Hexenkessel. Real Madrid ist so eine verrückte Mannschaft. Deshalb eben, es wird knapp, aber ich traue es ihnen zu. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was man den Bayern dieses Jahr geben muss.
Ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich glaube, Real hat da wirklich die besseren Karten und irgendwie auch die besseren Chancen so. Bayern hätte halt einfach am Ende des Tages das 2-1 mitnehmen müssen. Ich glaube, dann wäre die Situation eine andere gewesen. Dann hast du immerhin das eine Tor, du hast nochmal das eine Tor als Absicherung so ein bisschen. So ist es echt schwierig. Ich sehe da wirklich auch wirklich sehr, sehr geringe Chancen für Bayern. Aber ich lasse mich wirklich sehr, sehr gern vom Gegenteil überzeugen. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich weiß, man sagt immer für deutsche Vereine und so, aber ich würde es motherfucking Toni Kroos so gönnen. Er soll sich einfach unsterblich machen und nochmal die Champions League gewinnen. Das wäre doch so geil, damit wirklich auch der letzte Hintertupfinger-Idiot versteht, dass Toni Kroos einfach der beste deutsche Fußballer aller Zeiten ist und dass daran nichts mehr gerüttelt werden kann. Deshalb, ich würde es ihm so gönnen. Nein, er ist der Beste aller Zeiten.
Ich denke, das ist das. Da können wir echt mal eine Stunde dazu diskutieren, wer der beste deutsche Fußballer aller Zeiten ist. Aber was mir das Spiel jetzt am meisten gezeigt hat, ist, was für eine krank stabile Basis wir als deutsche Nationalmannschaft für die EM haben. Mhm. Weil wenn du einen Toni Kroos hast, der die Bälle so verteilt, einen Musiala, der so smart ist, ein Neuer, der wirklich auch, wenn du spielst, so ein bisschen im Tunnel, immer noch in diesem Tunnelblick bleibt, dass in dem entscheidenden Moment noch den Arm so rausragt. Wir haben richtig eine richtig geile Mannschaft und ich bin richtig hyped auf die EM. Und es hat einfach gezeigt, so wenn Toni Kroos das Spiel dirigiert, wir haben schnelle Spieler, Flo Wirtz, Jamal Musiala, kann richtig, richtig nice werden.
Und dann hast du hinten drin noch einen Toni Rüdiger, dann hast du noch einen Tar, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, dann hast du einen Wirtz, den du noch gar nicht gesehen hast. So. Deshalb, also da kommt noch einiges dazu. Ne?
Ja, also, nee, das also echt, echt, echt stark.
Luxussituation, würde ich fast schon sagen. Gehen wir also kurz nochmal Feedback. Brian, du sagst, Bayern hat zwar Chancen, aber eher Real. Hannes, wie sieht's bei dir aus?
Ich ziehe meine Bayern-Fan-Brille auf und ich sage, wir schaffen das, wir kommen ins Finale. Also es wird echt packend. Ich glaube sogar Elfmeterschießen und ich werde es lieben, wenn Vini Junior den entscheidenden Elfmeter verschießt.
Der Bastard, Alter.
Man muss am Ende des Tages aber auch irgendwie sagen, so richtig ihre Form bestätigt, die sie gegen Real gezeigt haben, konnten sie jetzt halt am Wochenende nicht. Also ist es irgendwie so random. Warum haben sie denn so zwei Gesichter? Warum spielen sie dann wirklich so ein offensichtlich schlechtes Spiel gegen den VfB Stuttgart? Also wirklich schlecht. Der BVB hat doch auch mit einer zweiten Mannschaft gespielt gegen Augsburg und 5-1 gewonnen.
Ja, aber da hat Thomas Müller gesagt, so hey, es war jetzt eine scheiß Performance, darüber sind wir uns alle im Klaren, aber seien wir ehrlich, das Wichtigste, was jetzt noch zählt für die Saison, ist das Rückspiel gegen Real Madrid. Und wenn die Leute heute zu 50% performt haben, dann ist es natürlich schade und kacke, auswärts verlieren ist immer schade, aber es zählt, also die Saison steht und fällt mit dem Spiel jetzt gegen Real Madrid, alles andere ist echt egal.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich frage mich so im Nachhinein, weil sich jetzt Guerrero verletzt hat, weil Erik Dier eins auf die Fresse bekommen hat, warum sind die überhaupt angetreten? Also weil wirklich dumm gefragt, es ist natürlich, wird es nicht passieren, aber in der Position, wo sie sind, Champions League Platz sicher. Und ganz ehrlich, ist doch scheißegal, ob sie Zweiter oder Dritter werden. Warum einfach nicht antreten und 0-3 werten lassen? Ich meine, das ist super arrogant und das wäre die dümmste Aktion, die sie machen können, aber an sich wäre es gar nicht mal so dumm. Du schonst deine Spieler perfekt, oder?
Oder weißt du was, du nimmst 8 Jugendspieler mit, Harry Kane stellst du noch auf, damit er den Torrekord von Lewandowski einholt. Aber da bin ich ein bisschen deiner Meinung. Also ich denke wirklich so, du musst alles auf dieses Spiel gegen Real Madrid setzen. Real Madrid wurde jetzt Meister, offiziell, der spanischen Liga. Vielleicht schmieren die jetzt ein bisschen ab deswegen, aber ich denke, das ist so eine smarte Mannschaft. Die werden auch alles bringen am Mittwoch und Bayern soll genau auf demselben Niveau denen begegnen.
Ich gehe da gar nicht so ganz bei euch mit. Ich würde sagen, dass der BVB, dadurch, dass sie einfach wirklich eine stabile Performance gezeigt haben am Wochenende, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, mit einer ganz anderen breiten Brust da jetzt in das Champions League Rückspiel, klar haben sie auch das Hinspiel gewonnen, aber ich glaube, das gibt dir schon nochmal so einen Selbstbewusstseinskick im Vergleich zu einer 3-1 Niederlage beim VfB Stuttgart. Ich glaube, ich hätte das schon lieber mehr ernst genommen und dann halt auch wirklich Performance gezeigt und gewonnen. Ich glaube, das tut einer Psyche eines Spielers mit Sicherheit auch nicht ganz so gut, wenn du jetzt mit einer Niederlage im Rücken in das Spiel reingehst. Zumal du sagst, dass Real jetzt Meister wurde. Also ich glaube, die hatten sich dann eher bestätigen lassen am Wochenende in ihrer Leistung.
Schauen wir mal. Also wie gesagt, es wird ein krankes Spiel. Also man kann ja beide Wege gehen. Aber ich denke, wir haben jetzt noch so viel zu besprechen. Wir können das Bayern-Spiel auch ausklammern. Also nicht ausklammern, aber abhaken. Es war echt krank geil. Und als Bayern-Fan hat es mich gefreut, die Mannschaft wieder so gut, wirklich so teilweise echt gut spielen zu sehen.
Ja, ich wollte das heute eigentlich mal so ein bisschen nicht nach Wettbewerben strukturieren, sondern so ein bisschen eher nach Vereinen. Und da wir gerade noch beim FC Bayern sind, gibt es ja immer noch eine große Frage zu klären. Wer wird denn jetzt Trainer? Also ich habe hier so ein paar Namen auf meinem Zettel stehen. Ich habe einen Nagelsmann, einen Rangnick, einen Roger Schmidt, einen Alonso, einen Hoeneß. Die fallen alle raus. Und wer bleibt jetzt eigentlich noch übrig?
Der eine Geheimfavorit, beziehungsweise kein Geheimfavorit, aber einer, der immer recht oben auf der Wunschliste stand, war ja Roberto De Serbi von Brighton. Der ist nach wie vor im Gespräch, kontaktiert. Erste Gespräche haben stattgefunden. Mein Geheimkandidat ist ja auch immer noch im Rennen. Er wurde zwar nicht genannt, aber Tobias Schweinsteiger. Aber also ihr habt recht, es wird langsam ein bisschen nicht problematisch und nicht beängstigend, aber ich mache mir schon Gedanken darüber, welcher Top-Trainer diese Mannschaft ab nächsten Sommer führt.
Also, wie ist denn das, wenn die Mannschaft nicht zum 1. August einen Trainer hat, muss sich dann der Verein auflösen? Oder die Profimannschaft?
Bitte.
Ich finde es eigentlich die Diskussion sehr interessant und sehr spannend, wobei sie mich überhaupt nicht wundert, weil das war ja klar, dass wenn man so mit Trainern umgeht, in der Öffentlichkeit, also nicht ja nur mit Nagelsmann, sondern auch mit Tuchel, das ist ja auch keine gute Gangart gewesen in den letzten Wochen, wenn man so mit Trainern umgeht, dann kommt man ja auch irgendwie, also fuck around and find out so ein bisschen. Deshalb, also mich wundert es nicht. Für mich gibt es eigentlich nur noch zwei Lösungen, die logisch sind und die, glaube ich, auch einer von den beiden wird es machen, entweder Hansi Flick oder Thomas Tuchel. Ich glaube, dass es ein bisschen davon abhängt, wie sie jetzt in der Champions League spielen, aber wenn Thomas Tuchel die ins Champions League-Finale führt, dann werden die Thomas Tuchel behalten. Also das wäre auch total bescheuert.
Wie findet ihr den transparenten Umgang von Eberl mit der Trainersuche, dass man sich so in die Öffentlichkeit hinstellt und sagt, ja, wir sind in sehr, sehr guten Gespräch mit Julian Nagelsmann, wir sind auf der Zielgerade, dann sagt Nagelsmann doch ab. Dann sagt man, ja, wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen mit Ralf Rangnick, wir sind aus der Zielgerade, dann sagt Ralf Rangnick ab. Da habe ich mich schon darüber gewundert. Normalerweise findet sich ja so eine Trainersuche eigentlich eher in so einem stillen Kämmerchen hinter verschlossenen Türen statt. Und ich finde, Eberl macht das sehr, sehr öffentlich und sehr transparent. Schneidet er sich da nämlich nicht ins eigene Fleisch, indem er sagt, ja, wir waren bei Trainer A, dann waren wir bei Trainer B, die haben uns beide abgesagt, jetzt gehen wir auf der Trainersuche nach Trainer C. Das heißt, du weißt ja auch als Trainer, okay, irgendwann bin ich nur noch Alternative C, D, E.
Ich denke, Eberl versucht vielleicht ein bisschen dieses Management-Image vom FC Bayern zu verändern, nachdem der letzte Trainerwechsel ja wirklich sehr shady war und sehr schnell stattgefunden hat und alles hinter verschlossener Tür bei diesem Rauswurf von Nagelsmann. Ich denke, er versucht ein bisschen dieses Nahbare vom FC Bayern zu zeigen, dadurch, dass er sich so öffentlich stellt. Klar, ich denke, es wäre natürlich für ihn geil gewesen, wenn er sagt, hey, wir sind gerade mit dem Trainer im Gespräch und es funktioniert und dann funktioniert es nicht. So langsam stellt er sich, also ein bisschen selber immer ins Abseits, aber ich finde es wirklich die korrekte Art und Weise und ich denke, Trainer, die jetzt nicht so unfassbar erfolgreich waren in ihrer Karriere, die jetzt vielleicht die Option D von Bayern sind, denen ist es auch klar. Also ich wäre an keiner Stelle gekränkt.
Aber ist es nicht mittlerweile sogar spannend, dass Trainer lieber die österreichische Nationalmannschaft trainieren oder Benfica Lissabon, anstelle dass sie Bayern trainieren? Also gerade für so einen Roger Schmidt, ich finde es mega spannend, dass der sagt, er ist ein deutschsprachiger Trainer, er steht bei Bayern eventuell auf der Liste und sagt von sich aus, nee, ich bleib bei Benfica.
Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die entweder gerne eine Herausforderung meistern oder die halt ein bisschen gemütlich mit dem Leben umgehen. Und ich denke, Roger Schmidt hat halt die Alternative genommen, ein bisschen gemütlich in Lissabon die Sonne zu genießen, statt sich in München, ich meine, wenn du Trainer beim FC Bayern bist, musst du die Meisterschaft holen, ansonsten ist es eine verfehlte Saison. Musst du nach etlichen Jahren jetzt kein Erfolg im DFB-Pokal da wieder mal was zeigen und du musst in der Champions League weit kommen. Das heißt, wenn du ein Trainer bist, der mit diesen drei Sachen nicht klarkommen kann, beziehungsweise diesen Erfolg nicht einfahren kann, hast du gleich Stress. Und dann ist mir klar, dass ein paar Trainer mit diesem Stress einfach nicht umgehen können, beziehungsweise sich das einfach nicht antun wollen. Also das überrascht mich auf gar keinen Fall.
Brian, wie findest du das? Ich finde es nämlich schon eher überraschend eigentlich. Normalerweise war das doch so ein Ritterschlag für einen Trainer, ja, wenn er sagt, so ein großer Verein wie Bayern will mich haben.
Also mich wundert es, wie gesagt, diese ganze Trainersuche spiegelt nur die ganze Situation in diesem Verein wider. Man sieht doch vollkommen und ganz, dass dieser Verein sich in einem der Umbruch ist schon sehr seit Jahren gefühlt, schon seit Flick weg ist, aber dieser Umbruch in einem Umbruch befindet, in dem aufgrund der Konstellation, der Management-Konstellation, über die wir ja auch gesprochen haben, ne, Olli Kahn sagt im Interview, das Ganze erinnert ihn an Succession, an diese Fernsehserie, wo ein alter Firmenpatriarch nicht loslassen kann und immer wieder ins operative Geschäft eingreift. Und ich habe es schon 10-mal gesagt, es wird sich erst dann ändern, wenn Uli Hoeneß tot ist. Weil
das ist ja das Spannende, sie hemmen, Uli Hoeneß hemmt den eigenen Umbruch.
Genau, vollkommen, und es wird auch kein, solange er sich äußert, wird es kein Umbruch stattfinden. Und er hat ja auch gesagt, er will sich wieder einmischen. Ich glaube, wir können jetzt 10.000 Mal drüber reden. Ende der Geschichte ist am Ende, irgendwer, einer wird es machen. Es wird auf jeden Fall keiner der großen Top-Trainer außer Tuchel, wenn er es macht. Und dann werden wir weitersehen. Aber ich finde das Thema auch wirklich ein bisschen lästig. Ich finde es, was soll man da
auch sagen? Ich finde das total spannend. Ich finde das mega interessant. Gerade den medialen Umgang damit finde ich mega spannend. Also wie gesagt, ich finde es interessant zu sehen, dass ein Kandidat nach dem anderen absagt. Und ich glaube, die Bayern haben nicht damit gerechnet.
Das ist verwunderlich.
Nein, aber ich glaube, die Bayern haben nicht damit gerechnet. Wir haben damit gerechnet, Noah. Von mir aus, ja. Aber du würdest jetzt nicht so bestätigt fühlen, wenn Nagelsmann die Stelle angenommen hätte. Also es hätte ja auch andersrum laufen können. Ich finde es schon interessant zu sehen, wie dann Eberl das auch so öffentlich kommuniziert, weil ich glaube, das zeigt auch, dass er eben auch nicht damit gerechnet hätte, dass ihm einer nach dem anderen absagt.
Da muss ich dir auf jeden Fall wirst du es recht geben, Walle. Wie gesagt, ich denke, er hat halt versucht, dieses Shady ein bisschen in der Vergangenheit zu lassen und sagen so, hey, ich bin jetzt da, ich bin jetzt der New Kid on the Block und wir haben jetzt eine neue Art und Weise, mit den Themen umzugehen. Ist natürlich kacke für ihn, dass ihm einen nach dem anderen abspringen. Aber ein Name, den ich in der Presse gelesen habe, der mir vorhin gar nicht in den Sinn gekommen war und den ich eigentlich ganz interessant finde, erstens wegen seiner Bayern-Spieler-Vergangenheit, zweitens, weil er beim FC Bayern in den Jugendmannschaften schon trainiert hat und drittens, weil er in Argentinien gerade einen sehr soliden Trainerjob macht, ist Martin de Michelis. Ich glaube, an den könnt ihr euch alle erinnern, Innenverteidiger vom FC Bayern, recht erfolgreich, gut aussehender Typ, Latino, deswegen hat er natürlich meine Sympathie, aber er ist ein Spieler, der erstens den Verein kennt, zweitens von Uli Hoeneß befürwortet wird und drittens vielleicht diesen neuen Schwung mit sich bringen würde, deswegen, es würde mich sehr freuen, wenn er es am Ende der ganzen Diskussion wird.
An der Stelle kurze Übersetzung für alle Allmanns unter uns, Hannes meint Martin de Michelis.
Stimmt, das ist der Upamecano, bevor es Upamecano noch nicht gab.
Aber Junge, der Michelis war auf demselben Niveau von Maldini.
Nee, Bro, der war nicht so stark.
Also, aber FC Bayern,
ich finde den Call auch gut, muss ich sagen. Ich finde den Call auch gut, Hannes. Gebe ich dir recht, das ist der dritte auf meiner Liste.
Also der FC Bayern sucht weiterhin nach ihrem Top-Trainer. Einen Top-Trainer gefunden hat die Borussia aus Dortmund schon längst. Der ewige Edin, er hat sich mal wieder verewigt am Mittwoch gegen die PSG. Brian, kam das für dich überraschend? Der Sieg oder hast du Dortmund tatsächlich Chancen ausgerechnet?
Nee, also ich finde, überraschend ist das falsche Wort. Ich war überrascht, wie konstant gut sie über zwei Hälften gespielt hatten. Weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass sie in der zweiten Hälfte oder so, also dass es mehr Phasen geben würde, wo sie einbrechen würden. Aber ich finde, man rated PSG schon aber auch ein bisschen drüber. Die sind nicht so krass, wie man dann am Ende immer denkt. Und Hexenkessel Dortmund ist halt auch einfach krass. Aber Dortmund hat es einfach auch wirklich sehr gut gemacht. Und ich liebe Füllkrug wirklich, aber dass er den macht, so, das passiert halt wirklich alle 30 Spiele mal. So, das war halt einfach, wirklich, Dortmund hat in der Champions League wirklich 3-4 Sahnetage erwischt. Das muss man auch einfach sagen dazu. Sie sind auch gut. Also die haben ja auch gute Spieler an sich. Also es ist nicht so, dass sie nur schlechte Spieler haben oder nur Glück. Die haben ja auch in der Vorrunde gut gespielt. Aber sie haben jetzt gegen Atletico und jetzt auch gegen PSG wirklich zwei sehr gute Tage gehabt.
Ja, vor allem, wenn man das Ganze im Verhältnis sieht, wo wir vor allem zu Beginn der Saison und zur Mitte der Saison mit Dortmund standen und wie wir alle über Dortmund geredet haben und nach dem Motto, die spielen dieses Jahr überhaupt gar keine Rolle, in der Bundesliga spielen sie auch nicht wirklich eine Rolle, aber deshalb meine ich, vor der Hinsicht ist es schon wirklich sehr, sehr überrascht und vor allem dann sind es wirklich Sahnetage, die sie eben erwischt haben. Hannes, Füllkrug-Tor war stark, oder?
extrem stark. Nicht nur das Tor, sondern auch die Vorbereitung. Dass die beiden so Sahne-Augenblicke erwischen im Champions League-Halbfinale ist natürlich extrem geil. Ich finde aber auch, was du gerade gesagt hast, Noah, man rechnet PSG mehr zu als das, was sie letztendlich können. Ich habe ja bei unserer letzten gemeinsamen Folge in dieser Konstellation gesagt, dass ich denke, dass ein Spieler den entscheidenden Unterschied machen wird, nämlich Kylian Mbappé. Und ich muss sagen, er hat mich enttäuscht. Also mich hat nicht die Performance von Dortmund überrascht oder mich hat nicht PSG enttäuscht, sondern mich hat Mbappé enttäuscht. Mbappé ist ein Spieler, der seit Jahren versucht, bei den ganz Großen mitzuwirken und zu sagen, so hey, ich habe auch einen Platz an diesem Tisch verdient, wo wirklich die ganz legendären Spieler sind. Und so Champions League Halbfinale sind nun mal der Moment, sich zu beweisen, und er ist halt einfach in diesem Dortmunder Hexenkessel, wie ihr ihn beschrieben habt, untergegangen. Ich denke, er, also ich halte nach wie vor daran, ich denke, er wird der Spieler sein, der letztendlich PSG ins Finale schießt. Dortmund hat sich wirklich stark geschlagen, und wie du gesagt hast, sowohl gegen Atletico als auch jetzt gegen PSG Momente auf dem Spielfeld gebracht, die sie während der gesamten Bundesliga-Saison nicht hinbekommen haben. Aber ich glaube, es steht und fällt alles damit, dass Kylian Mbappé entweder einen Sahnetag erwischt, so wie in Dortmund einen hatte, oder nicht.
Noah, du hobst die Hand.
Jetzt habe ich irgendwie wieder vergessen, was ich sagen wollte.
Ja, ich weiß, ich bin zu schlagfertig, das passiert manchmal.
Ich finde, man darf jetzt nicht den Tag vom Abend loben, es gibt noch ein Rückspiel, ne? Also es ist auch wirklich 1-0 ist nicht groß, ne? Der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Aber es sah schon wirklich an vielen Stellen sehr gut aus, und was mir wirklich auch interessanterweise sehr gut, also was ich positiv hervorheben möchte, ist Karim Adeyemi, der auf der linken Seite da geackert hat gegen Hakimi. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe es mit Colin auch gehabt, wir teilen eine sehr große Abneigung gegen die Spieler von Paris, und es sind wirklich auch sehr viele unsympathische Menschen dabei. Deshalb, ich freue mich auch wirklich, dass liegt es auch an der Nationalität, jetzt kann man nicht drüber streiten, aber es sind schon auch sehr viele unsympathische Spieler bei Paris gewesen und auch immer noch dabei, und da freue ich mich jetzt auch, dass die jetzt mal die Grenzen aufgezeigt bekommen.
Ich glaube, Hannes und ich riechen gerade beide einen Shitstorm. Noah, ganz ruhig. Ich möchte nur nochmal klarstellen, Noah schließt hier nicht von Nationalitäten auf Charaktereigenschaften. Nur weil Menschen aus einem gewissen Land kommen, sind sie deswegen nicht unsympathisch.
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ja einfach so, ich finde jetzt auch irgendwie Hakimi und vor allem allen voran natürlich Ousmane Dembélé, der irgendwie so eine Shitshow bei Barca und bei Dortmund abzieht.
Ist okay, alle, die marokkanische Wurzeln haben, an der Stelle ist für den Zeit. Wir wussten nicht, dass Noah irgendwas gegen Marokkaner.
Das ist der Scheiß hier. Wir reden doch über Spieler, Menschen.
Du hast gesagt Nationalitäten.
Nein.
Stopp. Noah hat erst damit angefangen zu sagen, dass das alles unsympathische Menschen sind, wo ich mir dachte, Noah, du kennst die Leute nicht persönlich. Und dann hast du noch die Nationalitäten ausgepackt.
Nein, ich habe doch nur gesagt, natürlich hängt das jetzt auch von der Nationalität ab, dass ich die sympathischer finde, weil ich die natürlich besser kenne. Aber wir haben doch jetzt, ich finde jetzt einfach mal von außen betrachtet, was Kylian Mbappé mit Real da die letzten Jahre immer abgezogen hat, was Ousmane Dembélé bei Barca und Dortmund abgezogen hat, so Spiele wie Leo Paredes, der Spiel ist nicht mehr da, und ich finde irgendwie Hakimi, das sind alles so, weiß nicht, so Legionäre, und da muss ich sagen, dem gönne ich es wirklich gar nicht, und da freue ich mich dann schon, wenn mein geliebter Schlotze ins Finale einzieht.
Das finde ich ja das Spannende an der ganzen Geschichte. Das habe ich auch während dem Spiel bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Es ist irgendwie witzig zu sehen, dass im Champions-League-Halbfinale zwei Innenverteidiger wirklich einen soliden Job machen, die nicht zur EM mitfahren, voraussichtlich, momentan nicht nominiert sind. Das fand ich schon wirklich einen interessanten Aspekt. Wir hatten es da vor 3-4 Wochen schon mal drüber. Und da hat Brian gesagt, wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob Mats Hummels mitkommt oder nicht. Aber ich glaube, wenn, dann ist mal einer der beiden könnte mitkommen, und wenn, dann ist es Mats Hummels. Also Schlotterbeck wird nicht mitfahren. Dafür ist er einfach zu inkonstant. Aber ich finde, es ist schon eine berechtigte Frage, ob Mats Hummels mitkommt zur EM. Vor allem in Anbetracht der Leistung, die er in der Champions League zeigt.
Am Anfang der Saison hätte ich gesagt, überhaupt nicht, das Thema sei nicht der Rede wert, weil Mats Hummels einfach bei Dortmund nicht die Leistung erbracht hat. Und wenn er mal gespielt hat, waren es wirklich nur so kleine Fehler beim Spielaufbau und bei der Verteidigung. Aber er hat jetzt wirklich mit Schlotterbeck laut den Statistiken sind die beiden die effektivste und sicherste Innenverteidigerpaarung in der Champions League diese Saison. Also die Diskussion ist jetzt auf jeden Fall berechtigt. Ich gehe doch mit dir mit, weil ich glaube, falls Hummels mitkommt, dann aus zwei Gründen. Erstens, weil er in Form hoch hatte am Ende der Saison, weil er sich wirklich in der schwierigen Phase bewiesen hat. Und zweitens einfach wegen seiner Erfahrung. Also ich denke, jede Mannschaft profitiert von einem Spieler wie Mats Hummels, der sowohl in Champions-League-Finalen stand, als auch Weltmeister ist und der schon Ligen gewonnen hat mit dem FC Bayern. Also das ist ein Spieler, der Ruhe bringt, der Erfahrung mitbringt. Und ich denke, das sind die zwei Gründe, warum Nagelsmann Hummels mitbringen könnte. Ich denke, Schlotterbeck hat noch zwei Jahre Zeit, sich zu beweisen, diese Fehler, die ihm ab und zu beim Spielaufbau unterlaufen, dann irgendwie, auszugleichen oder komplett aus seinem Spiel zu streichen, sodass er bei der WM 26 dabei ist.
Ich finde das absolut gerechtfertigt, auch die Diskussion. Das sind zwei sehr gute Innenverteidiger. Ich glaube, da muss man jetzt nicht drüber streiten. Die haben manchmal ihre Schwächen. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, und das ist das, was ich auch immer sehr wichtig finde, ist, dass wir eine Innenverteidigung in Dortmund haben, die jetzt seit mehreren Monaten konstant zusammenspielt. Und das merkt man. Da ist endlich mal keine Abstimmungsfehler, weil die nicht irgendwie Dreierkette mit Süle einspielen und wieder zu zweit spielen, sondern die spielen konstant zu zweit. Und das merkt man ja auch bei Leverkusen, das merkt man auch irgendwie jetzt bei anderen Vereinen, bei Freiburg mit Ginter Lienhardt. Wenn du eine stabile, dauerhafte, konsistente Innenverteidigung hast, dann funktioniert das irgendwann auch mal. Und das, finde ich, merkt man gerade in der Champions League, die haben sich richtig reingebissen, die beiden. Und die führen die Zweikämpfe, die gewinnen auch die Zweikämpfe. Und ich meine, über die Spieleröffnung müssen wir nicht reden, da sind die beide, finde ich, Weltklasse. Und das sieht man ja auch in den Spielen. Die werden entschieden. Hummels jetzt letztens gegen Atletico und jetzt Schlotterbeck für Füllkrug durch die Spieleröffnung von diesen beiden Innenverteidigern. Und das wird auch einer der Schlüsselfaktoren für das nächste Spiel sein.
Blick in die Glaskugel. Schafft es Dortmund in Paris weiterzukommen? Fühlt euch beide angesprochen?
Ja, auch wenn Dortmund jetzt wirklich sehr solide gespielt hat am Mittwoch und PSG eine Scheißleistung gezeigt hat, denke ich, dass PSG aufgrund von diesem einen Spieler, ich weiß gar nicht, wo dieser Hype um Mbappé bei mir herkommt, aber ich denke, dass er der Spieler ist, der das entscheiden wird. Und deswegen sehe ich einen 2-0-Sieg am Dienstag und PSG steht im Finale in London.
Ich befürchte ja auch das Gleiche, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe, also ebenso sehr ich PSG ablehne, desto glaube ich, dass sie da, irgendwie, das wäre zu schön fast, ne? Aber ich gehe jetzt heute nicht mit klaren Prognosen, sondern ich sag Prozent. Ich sag 40% Dortmund, 60% PSG. Ich glaube, eine gewissere, höhere Wahrscheinlichkeit als Bayern sogar, weil eben PSG nicht so stark ist wie Real und Dortmund da schon jetzt auf so einer Erfolgswelle schwebt. Aber ich hab die Befürchtung, dass eben wie Hannes da, dass da Kieran Mbappé die ein, zwei Dinger rauszieht.
Das heißt, wir haben alle eher so die Tendenz dazu, dass Real ins Finale kommt. Ihr beide habt die Tendenz, dass PSG dazu stößt. Ich muss sagen, ich gehe bei Dortmund mit. Ich habe das Gefühl, die sind gerade auf so einer Welle, jetzt mit der Reus-Verabschiedung nochmal, die sind gerade auf so einer Emotionswelle, auf so einer Hypewelle. Ich glaube, die ziehen das durch. Wenn es nachher mit Ach und Krach ist, ich sehe Dortmund im Finale gegen Real Madrid. Wir werden sehen, es wird auf jeden Fall diese Woche Champions League geguckt. Hannes, guckst du mit mir zusammen? Wollen wir Champions League schauen?
Wollte ich dich gerade fragen, Dienstag sehr gerne und Mittwoch noch gerne. Aber ich habe gemerkt, es ist bei mir mutiert, gegen Ende der Saison bin ich dann immer so ein kleiner Noah. Ich schreie dann den Fernseher an und verhalte mich wie ein Zehnjähriger, wenn meine Mannschaft irgendwie Scheißdreck auf dem Spielfeld zusammenkickt.
Ja, wunderbar. Dann gucken wir auf jeden Fall zusammen. Ich werde dann nächste Woche darüber berichten, wie sich Hannes benommen hat. Wie sie sich jetzt beide benehmen, das können wir schauen in unserem wöchentlichen Dreierkette VBH-Quiz.
Das Quiz.
Quiz, 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 Quiz. Heute mit mir. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch ein bisschen was vorbereitet. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Der SSV Ulm, meine Heimatstadt, ist aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Es ist unglaublich. Der Durchmarsch von Liga 3 in Liga 2 ist geglückt. Es ist unglaublich. Hätte zu Beginn der Saison niemand gedacht. Dann natürlich die besten Grüße an unseren Edelfan Romy Rösch. Ein Edelfan und mein Kindheitskumpel Romy Rösch, da nur die besten Grüße. Wir sehen uns. Ich habe mit ihm heute Morgen kurz geschrieben. Ich habe geschrieben, wir sehen uns nächstes Jahr auf Schalke und bei der Hertha. Ich bin gespannt. Deshalb heute die ersten paar Fragen zum SSV Ulm. Seid ihr bereit?
Let's go. Wir wissen natürlich alles über den SSV Ulm, sowohl Noah als auch ich.
Nachdem ich jetzt meine schöne Rittersport gegessen habe, bin ich bereit.
Wann spielte der SSV Ulm zuletzt in der zweiten Bundesliga? War es die Saison 2002, 2003, 2001, 2000, 2001, pardon, 2001, 02 oder 1999, 2000?
2001.
Absolut keine Ahnung, das waren jetzt zu viele.
Vor 23 Jahren.
Ja, ich sag, das letzte Mal war letztes Jahrtausend.
Brian, vollkommen richtig, 2000, 2001. Und danach ging es dann direkt in die Verbandsliga Württemberg. Warum, werden wir nachher noch dazu kommen. Zweite Frage, wer war damals Trainer des SSV Ulm? War es Ralf Rangnick, war es Thomas Wörle, war es Hermann Gerland oder doch Markus Sorg?
Thomas Wörle.
Ich glaube sogar Ralf Rangnick, aber er war ja bei Ulm Trainer, ich weiß nur nicht, ob er zu der Zeit war.
Ralf Rangnick war in der Vorsaison und bei den Aufstiegen davor Trainer vom SSV Ulm. Thomas Wörle, lieber Hannes, ist der aktuelle Trainer.
Ah, krass.
Tatsächlich war Hermann Gerland war SSV Ulm Trainer eine Saison lang. Ziemlich witziger Funfact. Wusste ich tatsächlich davor auch nicht. Fand ich sehr lustig. Dritte Frage. Wie oft musste der SSV Insolvenz anmelden? Das ist auch der Grund, warum sie damals in die Verbandsliga Württemberg direkt abgestiegen sind. Damit hatte ich die erste Antwortmöglichkeit direkt ad acta gelegt. Noch nie. B, viermal, C, einmal oder D, dreimal?
Alle, ich würde sagen, alle gute Dinge sind dreimal.
Ja, gehe ich mit.
Ja, habt ihr vollkommen recht. Dreimal musste der SSV Ulm bereits schon, beziehungsweise die Fußballabteilung des SSV Ulm musste schon dreimal Insolvenz anmelden. Deshalb umso überraschender, dass sie jetzt da stehen, wo sie eben stehen. Gibt es auch einen Fangesang, Insolvenzen überlebt. Sehr, sehr coole Sache. Wir bewegen uns weg vom SSV Ulm. Wir schauen uns mal ein bisschen die Saison 2013 an, als es zuletzt ein Champions-League-Finale mit rein deutscher Beteiligung zwischen Bayern und dem BVB gab, was ja dieses Jahr auch möglich ist. Es hat zwar keiner von uns getippt, aber es ist immer noch möglich. Deshalb vierte Frage. Welche Tabellenplätze belegte der FCB und der BVB, als zuletzt 2013 mit Champions-League-Finale standen? Weiß es jemand ohne Antwortmöglichkeiten?
Ja, ich glaube, der FC Bayern war erster und der BVB war dritter.
Brian, was sagst du?
Ich glaube sogar 1-2.
Ja, Brian hat recht, Bayern erster, BVB zweiter. Und dann habe ich hier in meine Notizen reingeschrieben, danach folgen auf Platz 3 Leverkusen und auf Platz 4 Schalke, lol.
lol. Was ist das, Schalke?
Was für eine Zeit.
Kenne ich gar nicht mehr den Verein. War der mal in der Bundesliga?
Nee, das sind die, die jetzt Dienstagabends gegen Osnabrück in Hamburg vor leeren Kulissen spielen.
Legendär. Also das musst du auch nochmal erklären.
Nee, da rege ich mich nur drüber auf, da will ich gar nicht mehr drüber reden. Diese Woche ist eine positive Woche, wir nehmen die Positivität des SSV Ulm Aufstieg mit, brauche ich mich nicht mit dem negativen Scheiß beschäftigen. Wer stieg in der Saison 2012, 2013, als eben dieses rein deutsche Champions League Finale war, aus der ersten Bundesliga ab? War es A, Werder Bremen und Hannover, B, Fürth und Düsseldorf, C, St. Pauli und Mainz 05, D, Köln und Kaiserslautern?
Ich glaube, es ist Fürth und Düsseldorf.
Boah, das sind Fragen, ey. Ich bin da ganz unsicher. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es Köln und Kaiserslautern waren.
Ah, Brian tappt in meine Falle. Köln und Kaiserslautern sind im Jahr davor abgestiegen. Hannes ist goldrichtig geraten. Bestimmt Fürth und Düsseldorf sind in der Saison abgestiegen. Ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch mitgebracht. Weil ihr das letzten Male so toll fandet, habe ich euch die Werdegänge mal wieder mitgebracht von Spielern, die ihr erraten dürft. Allerdings dieses Mal Special Edition. Die Werdegänge kommen nicht in der richtigen Reihenfolge. Also die Vereine sind jetzt durcheinander gemixt und ihr müsst trotzdem erraten, welcher Spieler ist gesucht. Wir machen als Beispiel einen ganz einfachen zum Anfang. SC FC Chelsea, Tottenham Hotspurs, RB Leipzig, VfB Stuttgart.
Timo Werner.
Ja, vollkommen richtig. Prinzip verstanden?
Jo. Ja, ich glaube, vielleicht ist es sogar ein bisschen einfacher.
Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Zwei habe ich euch noch mitgebracht. Da bin ich mal gespannt. Wir haben den Hamburger SV. Wir haben Alemannia Aachen. Holstein Kiel. VfL Bochum.
Finn Bartels.
Falsch. Mainz 05.
Lewis Holtby.
Lewis Holtby, ja, fuck.
Oh, stark. Also ich habe das versucht so zu sortieren, dass es mit jedem Verein leichter wird. Es wären noch gekommen die Blackburn Rovers, FC Fulham, Schalke 04 und Tottenham Hotspurs. Dann kommen wir zu der letzten Frage und auch zum letzten Werdegang meines Quizzes dieser Woche. Es wird etwas länger. Unterbrecht mich, wenn ihr es wisst. Sassuolo Calcio.
Boateng.
FC Portsmouth. Halt doch dein Maul. Ich habe hier drei Stellen Vereine stehen.
Welcher Boateng ist die Frage, ne?
Kevin Jerome.
Prinz. Jerome?
Nein, Kevin Prinz.
Sassuolo Calcio, FC Portsmouth, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspurs, AC Florenz.
Kevin okay, Prinz. Aber da lag ich falsch. Da lag ich falsch. Ich habe nämlich Jerome Boateng gesagt.
Also erst ja, dann ist falsch. Weil, ganz kurz, darf ich einmal die Liste kurz vorlesen, weil ich finde das schon sehr beeindruckend. Besiktas Istanbul, Las Palmas, Schalke 04, FC Barcelona, AC Mailand, Eintracht Frankfurt, AC Monza, Hertha BSC Berlin. Danke.
Absolut geil. Aber also einer der überragendsten Wechsel, es gab mir in letzter Zeit viele kranke Wechsel in der Fußballwelt, aber der überragendste war in meinen Augen Sassuolo Barcelona von Kevin Prince Boateng. Ich weiß nicht, wer da wirklich ein geiles Geschäft gemacht hat, aber Boateng saß ein halbes Jahr auf der Bank und ist von Sassuolo, die vom Abstieg bedroht waren in der Liga, also in der italienischen Liga, zum FC Barcelona gewechselt.
Guter Berater. Aber ich will jetzt ganz kurz, ich muss also sagen, warum ich Boateng gesagt habe. Und zwar, weil Boateng ja gerade mit Salernitana abgestiegen ist, die praktisch einen Platz hinter Sassuolo sind. Und deshalb habe ich das jetzt verwechselt. Sehr lustig. Also Jerome Boateng, ja. Entschuldigung.
Liebe Leute, das war das Dreierkette VBH Quiz für diese Woche und ich bedanke mich vielmals für eure Teilnahme. Habt ihr gut mitgemacht, muss ich sagen. Chapeau, habt ihr gut abgeschnitten. Alle beide waren jetzt aber auch nicht die überschweren Fragen. Und nach dem Quiz folgt wie jede Woche der liebe Brian mit seiner absoluten Lieblingskategorie Kicktipp aktuell.
Ja, also erstmal nochmal vielen Dank fürs Quiz, fand ich sehr cool. Und ich finde gerade diese Werdegänge immer sehr spannend, weil ich setze mich da auch ein bisschen unter Druck, sondern ich muss das jetzt wissen. So. Vor allem, ich glaube, der Punkt ist, dadurch, dass Walle und ich in Kicktipp aktuell so grandios schlecht sind, müssen wir gerade im Quiz nochmal ein bisschen mehr Performance, Hannes.
Hey, so schlecht stehe ich doch gar nicht da, oder?
Ja, da können wir direkt dazu kommen. Ich bin tatsächlich um einen Platz hoch, bin auf Platz 25, komm 10 Punkte an dich ran, Walle, du bist auf Platz 18 und vorne natürlich Hannes, der mit 8 Punkten auf Platz 10 weilt. Des Weiteren, das hatten wir ja letzte Woche gar nicht, haben wir einen neuen ersten Platz. Wir haben Sheriff auf der Platz 1, der hat es auch weiterhin verteidigt gegen Checker. Und wir haben ein richtig spannendes Saisonfinale der letzten zwei Spiele. Da kann auch alles passieren. Und sonst
Spieltagssieger
ist Leo mit 14 Punkten.
Das stimmt absolut nicht. Du übergehst deine eigene Mutter.
Hä?
Silke Petra, Spieltagssiegerin mit 15 Punkten auf Platz 2.
Ah, ich habe nicht aktualisiert. Das tut mir sehr leid.
Nur noch 6 Punkte hinter Sheriff.
Ach, das tut mir sehr leid für meine Mom. Tut mir leid, Mama. viele Grüße, geh raus. Dann noch Rubrik des Tages bei mir ist, die Rubrik in der Rubrik ist für mich der Tipp im Tipp, nee, der Tipp des Tages von Energie Cottbus. Energie Cottbus hat nämlich 12-2 für Bochum getippt und lag richtig.
Fast. Hat damit sogar noch 2 Punkte geholt, ey.
Ich würde sagen, die Person war einer der wenigen, die damit gepunktet haben. Unter den Top 10 war die Person mit deiner Ma zusammen die einzigen, die da Punkte gemacht haben, nur.
Nein, das stimmt doch gar nicht. Was könnt ihr denn hier die ganze Zeit für Halbwahrheiten erzählen? Beppo hat gepunktet, Coach Peter hat gepunktet.
Walle, unter den Top 10, die Leute, um die es noch wichtig ist in dieser Liga, waren Silke Petra und Energie Cottbus die einzigen beiden, die auf Kurzem getippt hatten.
Energie Cottbus ist genial. Ja, Dynamo Dresden, Energie Cottbus und FC Barcelona. Ich freue mich.
2 Spieltage stehen noch an, liebe Jungs. Wir müssen uns mal langsam Gedanken machen um unsere Preise, die wir dann verschicken, wie wir das alles organisieren. Wir sind auf jeden Fall drauf und dran.
Und
Plätze 1 bis 3. Entschuldigung. Plätze 1 bis 3. Ich war eine
Überraschung. Immer wieder witzig zu wissen, wie man drei Jungs, vor allem 2 Jungs, mit so dummen Witzen noch im Mitte 20 begeistern kann.
Ach du Vollidiot, Alter. Also Plätze 1 bis 3, ihr dürft euch auf was freuen. Leute, wir haben jetzt schon 52 Minuten gequatscht und eigentlich haben wir noch 2 Themen. Wir wollten eigentlich noch über Leverkusen reden in Europa League. Wir hatten aber auch noch mal wieder ein politisches Thema mitgebracht. Jetzt ist die Frage, machen wir beides, machen wir eins von beidem?
Ach, Leverkusen ist irgendwie so ein bisschen langweilig, finde ich immer.
Also jeder Einsatz zu Leverkusen, Brian, Einsatz.
Ja, ist die spielen perfekt. Kann man irgendwie, ich finde, da kann man wirklich wenig sagen. Die sind so ein bisschen wie so eine Vollmilchschokolade, die einfach gut schmeckt, aber auch irgendwie nichts Besonderes hat.
Hannes, dein Satz?
Ja, spielen einfach extrem geilen Fußball und ich muss sagen, ich war... Die haben mich extrem das Gegenteil bewiesen. Ich habe ja darauf getippt, dass ihre Serie reißt. Aber die haben einfach Frankfurt 5-1 vom Platz gefegt. Deswegen, Leverkusen auf jeden Fall Respekt. Und die gesamte internationale Fußball-Community bespricht hier gerade, ob das die erfolgreichste und beste europäische Mannschaft aller Zeiten ist. Deswegen vielleicht eine Diskussion für später.
Ich kann mich euch beiden nur anschließen. Ich würde sagen, man kann es so zusammenfassen, Leverkusen findet zum richtigen Zeitpunkt wieder auf ihre Souveränitätsspur zurück und legt diese Unentschieden- oder Last-Minute-Tore ab und fängt einfach wieder an, souveräner zu spielen.
Es ist
Rom. Einsatz nur.
Ja, aber ich finde, dass Man sagt ja manchmal das Maß aller Dinge. Und ich finde, in diesem Fall trifft es wirklich krass zu, weil ich glaube, es gibt auf keiner Position einen besseren Spieler, in der Bundesliga zumindest nicht. Und es gibt auch keinen besseren Trainer momentan. Und irgendwie dieses Gefüge, diese, also es ist wirklich, also eben, man kann auch nicht wirklich was soll man kritisieren, was soll man, also sowieso wir nicht, aber ja, es ist, und wir haben auch nochmal, Bayern hat mehr Punkte als letzte Saison zum gleichen Spieltag.
So, Noah, jetzt hast du dann
Ausnahmesaison.
Jetzt hast du, der gerade eben gesagt hat, zu Leverkusen kann man nichts sagen, sechs Sätze dazu verloren und alle anderen nur ein. Deshalb ist jetzt auch gut. Leverkusen, weiter so. Wir wünschen euch das Triple. Jetzt kommen wir zu unserem politischen Thema. Wir haben jetzt mal wieder was mitgebracht. Wir beschäftigen uns ja auch immer wieder gern mit politischen und gesellschaftlichen Themen. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Deshalb dachten wir, es wird mal wieder Zeit. Es ist mal wieder an der Zeit. Und ich glaube, als ich diesen Themenvorschlag in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe, da wurde einer von uns ganz aufgeregt und ganz nervös und hat ein riesen Lachen im Gesicht. Er freut sich wie Schneekind an Weihnachten. Hannes, um was geht's denn heute?
Ja, Walle, ich muss sagen, mich hat es echt sehr gefreut, als du das Thema Politiker, PolitikerInnen auf TikTok bei uns in die Runde geworfen hast, denn ich war eine Zeit lang oder wirklich eine längere Zeit der einzige von uns drei, der auf TikTok unterwegs ist. Der liebe Noah hat sich mittlerweile auch einen Account angeschaffen und ist jetzt mit mir zusammen auf TikTok. Und ich muss sagen, Politiker, PolitikerInnen auf TikTok ist ein extrem interessantes Thema, ist ein politisch aktuelles Thema und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir drei demnächst zwei Politik-Master-Absolventen und einen Bachelor-Absolvent sich damit auseinandersetzen.
Dann hol uns doch mal ab, warum ist das denn so ein wichtiges Thema? Ordne das doch mal bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein.
Ich denke, es ist ein wichtiges Thema, worüber viele Leute sprechen, weil TikTok im Gegensatz zu zum Beispiel jetzt Instagram, Facebook, die jetzt so ein bisschen abaltern unter Anführungsstriche, wirklich eine schnelle Art und Weise ist, simplen Content an eine extrem breite Masse an Menschen zu verbreiten. Und über die letzten Jahre hinweg hat man ja immer wieder, wurde immer wieder bewiesen, dass vor allem antidemokratische, rechtere Parteien oder rechtere, eingeordnetere Parteien und Persönlichkeiten aus der Politik TikTok benutzt haben, um ihre Propaganda zu propagieren. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass in den letzten Wochen, Monaten es eine kleine Umwandlung gab, dass Parteien, demokratische Parteien, wie unsere drei Ampelparteien und auch die CDU, CSU, Bundestagsfraktion und auch die Linke sich nun auf TikTok finden. Ich denke, extrem interessant ist natürlich die Debatte geworden, weil in den USA sowohl der Senat als auch der Congress, die beide sehr geteilt sind zwischen Republikanern und Demokraten, sich darauf geeinigt haben, dass sie TikTok bannen wollen. Also man merkt, TikTok ist wirklich so ein krankes Ding, ein unfassbares Propaganda-Instrument. Aber wie gesagt, ich finde es wichtig, dass Politiker von demokratischen Parteien, wie zum Beispiel unser Bundeskanzler, sich jetzt dazu entschieden haben, aktiv auf TikTok ihre Politik zu propagieren.
Da mal kurze Einordnung, willst du vielleicht mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären, warum das in den USA eventuell gebannt wird?
Ich kann es leider nicht zu 100% bestätigen, aber so wie ich das bisher so halt mitverfolgt habe, geht es hauptsächlich darum, dass TikTok ein chinesisches Unternehmen ist. Und die USA haben ja seit mehreren Jahren einen großen Wirtschaftskonkurrenz, Influenzkonkurrenz weltweit mit China. Und dadurch, dass in den USA TikTok wirklich eine Popularität und eine Macht besitzt, die es hier in Europa, in der Europäischen Union noch nicht hat, sehen sich viele Leute vom US-Kongress, also viele US-Politiker, bedroht durch TikTok. Und deswegen haben sie jetzt beschlossen, dass TikTok gebannt werden muss, verkauft werden muss an ein US-Unternehmen. Und einfach auch nur, ich weiß gar nicht, ob das mit einem Spionageskandal zu tun hat, aber ich denke, es hat eher mit dem Einfluss und mit der Redirection von dem Algorithmus auf TikTok zu tun.
Also hat es jetzt nichts direkt mit diesen datenschutzrechtlichen Bedenken zu tun, was ja in Deutschland lange das Problem war, warum eben die Demokraten, muss man kurz einordnen, die demokratischen Parteien waren ja bisher nicht auf TikTok, weil es ja eben datenschutzrechtliche Bedenken gab, die es ja eigentlich jetzt immer noch gibt. Und das spielt jetzt keine Rolle, also das war da nicht ausschlaggebend.
Nee, es geht vielmehr um den Einfluss und um die Tatsache, dass das ist ja nachgewiesen auf verschiedenen Internetplattformen, dass der Algorithmus wirklich bestimmen kann, welchen Content du siehst und welchen Content du nicht siehst. Auch russische, pro-russische Accounts haben bewiesen, auf TikTok viel mehr Streamzeit bekommen als Accounts, die jetzt versucht haben, sachlich über den Konflikt zu berichten. Also das war die große Angst der USA, dieser Einfluss. Also eine Sache, die ich in DC, 6 Monate DC gelernt habe, die US-Amerikaner scheißen so unfassbar auf Datenschutz.
Mal dazu ganz kurz zur Einordnung, habe ich mal drei Zahlen mitgebracht. In Deutschland gibt es 21 Millionen aktive NutzerInnen auf TikTok. Die Top 10 Aufrufe der deutschen Politiker sind 6 davon von der AfD
Top 10 Aufrufe, genau. Und im Oktober 23, also jetzt bevor die ganzen demokratischen Parteien auf TikTok gelandet sind, hatte die AfD insgesamt mit ihren Abgeordneten 17 Millionen Likes und auf Platz 2 die Linke 6 Millionen Likes. Nur mal ganz kurz zur Einordnung, von was für Größenordnungen wir denn da gesprochen haben. Brian, vor dem Hintergrund jetzt auch mit den Zahlen, die ich jetzt gerade hier mitgebracht habe, findest du das eine gute Sache?
Absolut, absolut. Ich finde das richtig und eben, du hast es eigentlich schon die Relevanz gerade genannt. Ich möchte noch eine weitere Relevanz einbringen. Wir haben ja gesehen, es gibt ja jetzt so eine neue Studie zwischen, wie die 14- bis 29-Jährigen, also die vor allem die ErstwählerInnen wählen würden, und da ist die AfD die stärkste Partei, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege.
Ja,
glaube ich, die stärkste Partei. Da sieht man, glaube ich, schon relativ klar, ohne jetzt das alles werten zu wollen, den Effekt von TikTok, weil natürlich die junge Bevölkerung 14- bis 18-Jährige einfach darüber sehr stark erreicht werden. Und wir sprechen bei der AfD von einer rechtsextremen Partei, und das wollen wir nicht, das will ich zumindest nicht, dass diese Partei stark wird und stark ist. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass demokratische Parteien, das ist wirklich auch ein bisschen so eine Plattitüde, aber dass Parteien, die nicht unbedingt einen Genozid sich wünschen, auf TikTok drauf sind und den gegensteuern. Natürlich auch die Frage auch nochmal ganz kurz, wie man das macht. Das finde ich sehr interessant, weil zum Beispiel Ulrich Siegmund, der erfolgreichste AfD-Politiker, der sachsen-anhaltinischer Fraktionschef, postet nämlich Videos, wo er im Landtag redet. Ausschließlich fast nur. Und jetzt hat man natürlich vergleichsweise Videos von Olaf Scholz Aktentasche. Und das finde ich einfach sehr interessant, ob das was erfolgreicher ist am Ende. Weil ich glaube, Authentizität ist bei Politikern das Allerwichtigste, gerade auf sozialen Medien. Und deswegen glaube ich, dass auch in dieser Hinsicht müssen die Politiker, die jetzt neu auf die Plattform gekommen sind, die politischen Institutionen, die neu auf der Plattform sind, etwas lernen. Und das heißt, wirklich authentisch zu sein.
Das ist genau den Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Alles in allem gehe ich bei euch vollkommen mit. Ich finde das auch sehr, sehr richtig. Ich hätte mir da ein bisschen auch mehr agilere Reaktion der demokratischen Parteien gewünscht. Also ich habe mir das schon, klar, die Bedenken sind gerechtfertigt oder so, aber das ist jetzt kein Phänomen seit letzter Woche, dass die AfD so erfolgreich auf TikTok ist. Wie gesagt, die Zahlen, die ich gerade vorgelesen habe, waren von Oktober 23. Wir haben jetzt nun mal mittlerweile Mai 24 und stehen relativ kurz vor den Europawahlen. Das heißt, ich finde, eigentlich hätte man da deutlich schneller reagieren müssen und hätte das auch machen sollen. Brian, du stellst die komplett richtige Prämisse gerade eigentlich. Die Frage ist, wie machen sie das? Wie nutzen sie das? Und ich finde die Antwort von Olaf Scholz, wie sein Social Media Team in dem Fall das bisher umsetzt, komplett falsch. Also ich finde es eben nicht richtig, seine Kack-Aktentasche auszupacken. Ich finde es eben nicht richtig, dass er irgendwelche Kartoffelgerichte wie Florian Wirtz bewertet. Ich finde es nicht richtig, dass er diesen komischen Petro-Petro-Tanz macht, weil genau das ist ja eben nicht authentisch. Genau das ist ja eben der falsche Weg. Und deshalb finde ich es auch komisch, dass sich das Bundeskanzleramt, die SPD, als sie den Account gemacht haben, für Olaf Scholz hingestellt haben und gesagt haben, sie wollen mit politischen Inhalten glänzen und sie wollen politisch informieren, und dann machen sie so einen Quark. Und das denke ich mir so, das ist ja eben nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Sie hätten das eigentlich eleganter lösen müssen und wirklich als Informationsquelle nutzen müssen, um wirklich halt junge WählerInnen zu erreichen und nicht Kartoffelgerichte ranken.
Walle, ich könnte nicht mehr mit dir einverstanden sein. Absolut richtig, was du sagst. Es ist der falsche Weg. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt länger auf TikTok bin, folge ich allen Bundestagsfraktionen auf TikTok und auch ein paar ausgesuchten Politiker, PolitikerInnen. Ich muss sagen, sehr unterhaltsam. Falls euch mal was reinziehen wollt, ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die machen nämlich nur Bullshit. Also die ranken die ganze Zeit nur die ranken. Also die ranken ununterbrochen Gerichte, die ranken Songs. Markus Söder zieht euch den auch rein, der rankt auch die ganze Zeit Urlaubsorte. Aber dann kommt wieder die AfD und die sprechen in 90 Sekunden Sachen an, die man als ungelernte Person auf TikTok, die man sich merken kann. Also wie du gesagt hast, der Bundeskanzler Olaf Scholz sich jetzt mit einem bekannten TikTok-Star vor die Kamera stellt und diesen Petro-Petro-Tanz macht, dann denke ich mir als Wähler, dem es vielleicht jetzt ein bisschen schlecht geht, denke ich mir, boah, shit, der macht sich lustig auf dieser Plattform. Dann kommt ein AfD-Politiker und rantet mir über irgendwelche Kriminalitätsstatistiken, die irgendwie ausländisch oder durch jugendliche Ausländer schlimmer gemacht werden, keine Ahnung, dann denke ich mir, boah, der sagt die Wahrheit, er nutzt diese Plattform wirklich als Informationsmedium und nicht als Unterhaltungsmedium. Und ich denke, da haben sich wirklich die demokratischen Parteien ein bisschen ins Bein geschossen in den letzten Wochen, Monaten. Ich muss aber sagen, für mich war es nicht so überraschend, dass jetzt es so weit gekommen ist, dass sie es machen, die demokratischen Parteien. Ich finde es wirklich gut. Und ich finde, da müssen wirklich ein paar Leute sich ernsthafte Gedanken machen, wie sie jetzt vor der Europawahl, die nun wirklich entscheidend werden kann. Ich weiß, man sagt es über alle Wahlen in letzter Zeit, weil es die letzten Bundestagswahlen waren entscheidend fürs Klima, die letzten Bundestagswahlen waren entscheidend für unsere Integration. Die Europawahlen, die jetzt anstehen, sind wirklich entscheidend für die wichtigen Fragen in unserer Gesellschaft. Deswegen hoffe ich mal, dass sich die Parteien zusammentun und etwas Vernünftiges auf die Beine stehen.
Aber das ist, finde ich, so interessant. Gerade bei Olaf Scholz jetzt nochmal, ich finde, du hast absolut recht, Hannes, das ist notwendig, es ist richtig. Ich glaube, es gibt auch nicht die eine Strategie. Ich glaube, man muss natürlich auch die Trends ein bisschen ergreifen, die diese Plattform auch bietet, aber man muss eben auch ernst bleiben. Und das ist eben bisher noch nicht geschehen. Und ich finde, gerade Olaf Scholz eignet sich ja für solche Videos überhaupt nicht, weil er ja der weirdeste Mensch ist, den dieses Land je gesehen hat, gefühlt. Er ist ja weird. Er ist einfach weird. Er ist auch nicht, also er ist einfach cringe. Und deswegen, er ist auch für mich so dieser Übergangskanzler, der jetzt gerade auf TikTok, der ist im Prinzip derjenige, an dem diese ganzen neuen Entwicklungen eigentlich auch nochmal gespiegelt werden. Natürlich ist er der erste Kanzler, der auf TikTok ist. Natürlich ist er der erste Kanzler, der, was weiß ich, dies und jenes gemacht hat. Aber er ist im Prinzip der Übergangskanzler, weil er hat für mich nicht das Format kommunikativ, und auch nicht in der Außendarstellung seiner Person, er hat nicht das Format eines Kanzlers. Und das merkt man, finde ich, auch bei TikTok extrem. Weil es ist eine verpatzte Chance, wenn man einen gescheiten, ich will jetzt überhaupt nicht inhaltlich, es geht jetzt ja nur um die Darstellung, wenn man da jemand hätte, der das, sage ich mal, ein bisschen embracen würde, dann könnte man dann, glaube ich, auch viel mehr Erfolg haben.
Ja, da muss man natürlich aber auch sagen, dass halt das Social-Media-Team oder das TikTok-Team jetzt von Olaf das halt auch nicht sehr smart macht. Also du weißt ja eben um die Situation, wie er eben ist, du weißt ja darum um seine Person, wie er eben ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass er halt nicht so wirklich mit Charisma überzeugen kann. Warum machst du dann so einen Scheiß? Beschränk dich doch wirklich nur auf Inhalte. Dann nutzt doch, gerade in der SPD hast du doch wirklich ein paar Leute, die Charisma haben, dann nutzt doch die Leute, um die Ebene zu erreichen und nutzt Olaf halt einfach als Informationsebene. Und dann läuft das auch schon einfacher. Was man in der ganzen Debatte allerdings jetzt auch nicht so ganz außer Acht lassen darf, Hannes hat es gerade schon richtig erklärt, wie ein AfD-Politiker TikTok nutzt, muss man natürlich auch sagen, populistische Inhalte sind halt auch deutlich einfacher, in 90 Minuten und über viele Emotionen zu kommunizieren, weil populistische Inhalte sind ja halt einfach meistens einfach falsch. Sie sind falsch, sie sind einfach, sie vereinfachen Dinge und sie geben politischen Inhalten eine Unterkomplexität. Und vor allem politischen Fragen und Komplexität. Und deshalb ist populistische Inhalte sind halt auch viel einfacher zu kommunizieren darüber. Das darf man nicht vergessen in der ganzen Debatte.
Ja. Da musst du halt mehr linkspopulistische Inhalte machen, ganz ehrlich. Also da musst du halt gegensteuern, müssen halt auch die linken Parteien halt irgendwie einfach gegensteuern, musst du halt mehr Linkspopulismus machen.
Ich würde das gar nicht Linkspopulismus nennen, nur ich würde das eher sachlich und inhaltlich gut erklärten Content nennen, weil... Ich finde, wenn man diese Differenzierung macht zwischen links und rechts und dadurch, dass sowohl links als auch rechts mittlerweile in der Gesellschaft komplett falsch vertreten sind und von den Medien durcheinander gebracht werden, was die eigentlichen Definitionen davon sind, würde ich mit diesen Definitionen jetzt nicht mitgehen, sondern ich würde einfach mir von den Social-Media-Teams, von den demokratischen Parteien, die jetzt wirklich vor der Europawahl stehen, wünschen, dass sie es anders machen, weil ich habe mir gerade die Zahlen angeschaut. Die AfD-Bundestagsfraktion hat 417.000 Follower-FollowerInnen und zum Beispiel die Grünen im Bundestag haben 9.500 Follower-FollowerInnen.
Die gibt es aber auch erst seit 2 Wochen.
Ja, das ist aber, ich habe mir vor der Aufnahme 2 Videos von denen angeschaut. Es war viel zu komplex für eine Person, die das im Nachhinein beim Scrollen checken soll. Weißt, Omid und Ricarda stehen da und erklären irgendwas, wo ich mir denke, ja, ich weiß das, weil ich muss auch sagen, durch meinen Job. Jungs, hört ihr das auch? Hört ihr das Rauschen?
Ja, war der Verkehr bei mir vor der Tür? Ich muss mal kurz lüften, es ist brutal warm.
Ja, bei mir auch. Aber ich wollte sagen, Omid Nuripur und Ricarda Lang erklären Sachen zu den Europawahlen, die für uns und jetzt zum Beispiel für mich, ich setze mich in meinem Job damit 24/7 auseinander, checke ich das. Aber eine Person, die auf der Couch chillt und durch TikTok scrollt, checkt das nicht. Und dann kommt halt wieder dieser, wie du gesagt hast, populistische, rechte, ausländerfeindliche Trash, den man wirklich einfach aufnehmen kann. Also das sind wirklich so Sachen da, weil ein kleiner Arbeitsauftrag an dich, das muss besser werden.
Bitte? Warum an mich? Ich weiß gar nicht, was du heute die ganze Zeit mit mir hast.
Ja, ich weiß. Sag genau. Aber genau das ist doch der Punkt. Der spricht ja genau für mein Argument. Einfach für mehr Linkspopulismus. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber ich glaube, um auf Plattformen wie TikTok erfolgreich zu sein, musst du populistisch sein. Da kommst du mir. Das ist zwar.
Nee, Noah, nein.
Das zwar lieb und nett, doch, ich will mein Argument noch ausführen. Es war lieb und nett, hier mit Sachlichkeit zu kommen, aber du kannst in 60-sekündigen, 45-sekündigen Videos nicht sachlich sein. Du musst populistisch sein. Du musst klar sagen, hey, wofür stehen wir? Wofür steht Europa? Jetzt auf die Europawahlen bezogen. Warum unterstützen wir die Ukraine? Warum sind wir mehr soziale Gerechtigkeit? Warum ist Rechtsextremismus scheiße? Und das musst du halt wirklich populistisch überbringen. Es klingt dumm. Es klingt dumm, aber ich glaube, wenn das höhere Ziel ist, eine Partei wie die AfD klein zu machen, dann muss man eben halt auch zu, sag ich mal, zu Mitteln greifen, die vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick wunderbar klingen.
Ich weiß nicht, ob deine Wortwahl gerade richtig stimmt, weil die Sachen, die du gesagt hast, sind was anderes als, also das, was du beschrieben hast, sollen wir machen, ist was anderes als linkspopulistisch sein. Also das ist die Frage, was du jetzt genau mit linkspopulistisch, also was meinst du mit
populistisch sein? Linkspopulistisch ist für mich natürlich linke Inhalte. Ich meine vor allem einfach Inhalte praktisch, wir haben ja gerade eine Verzerrung des Diskurses von der AfD zu Migrationskritik, zu Anti-EU-Stimmung, zu die Grünen sind an allem schuld. Und eine für mich geeignete Antwort, um dieses Problem eben einzudämmen wäre, es eigentlich auf die gleiche Art zu machen, also das Problem praktisch damit zu bekämpfen, wie es die AfD macht, einfach populistisch auch zu antworten, aber halt auf der anderen Ebene, auf der anderen Seite zu antworten. Zu sagen,
ich glaube, populistisch ist das falsche Wort, weil Populismus bedeutet ja in seiner Kerndefinition eine Unterscheidung zwischen dem korrupten Establishment und dem reinen Volk. Und das kannst du ja nicht machen, wenn du Regierungspartei bist.
Weil du bist ja gut, aber ich finde, ja, aber populistische Statements sind ja auch, sage ich mal, vereinfachende Statements, die komplexe Sachverhalte einfach erklären und dabei häufig mit dem Volksbegriff rummachen, klar. Aber ich, möglicherweise falsch erklärt, ich finde aber, man sollte es sich nicht zu kompliziert machen, man sollte wirklich klar machen, wofür man steht.
Genau, das ist was anderes, aber das ist was anderes als Linkspopulismus, wollte ich gerade nur mal dargestellt haben.
Genau, ich finde eine Person, an der sich alle, beziehungsweise ein Team an Personen, an der sich alle demokratischen Parteien und Politiker ein Beispiel nehmen können, sind die LinkedIn-Beiträge von Robert Habeck. Immer wenn irgendeine wichtige Entscheidung getroffen wurde, macht Robert Habeck, beziehungsweise die Leute aus dem Team von Robert Habeck, ein extrem wichtiges und kluges Video, die sind meistens eine Minute bis zwei Minuten lang und passen natürlich auch länger, aber der erklärt in 120 Sekunden Sachen, die unfassbar wichtig sind. Also zum Beispiel, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht oder die Versorgungssicherheit, dass sie gewährleistet ist. Jetzt ein Jahr lang Atomkraftwerke wurden abgestellt, hat ein wirklich interessantes Video gemacht, weil viele AfD-Politiker haben auf ihren TikTok hochgeladen, so hey, Atomenergie wurde uns abgeschaltet, aus dem Nichts, ungeplant, das waren die Grünen, falsch, das war die CDU, CSU, damals als sie in der Regierung waren. Und Robert Habeck hat ein wirklich gutes Video gemacht, wo er gesagt hat, so hey, wir haben das abgeschaltet, aber die Versorgungssicherheit ist gewährleistet, weil unsere erneuerbaren Energien laufen auf Pump. Wir setzen wirklich viele Investitionen in grünen Wasserstoff. Ich finde, es sollen sich wirklich alle ein Beispiel daran nehmen. Ich bin jetzt nicht der große Robert Habeck-Fan, aber ich finde, sein Team macht, was das angeht, was Social Media Presence und vor allem die Vermittlung von Messages auf Social Media angeht, einen extrem guten Job.
Ja, muss man allgemein sagen, dass bei Robert das Social Media einfach sehr, sehr gut ist. Also das, aber er schafft halt, also er ist halt auch eine Person, mit der das gut geht. So, der gibt ein Video, wo er auf einer Podiumsdiskussion mal kurz Markus Söder in zwei Minuten erklärt, warum alle seine Argumente zum Thema Atomkraft Bullshit sind. Was Ähnliches hat er jetzt letzte Woche bei Markus Lanz auch gemacht. Das heißt, ich glaube, wir können das ganze Diskussion jetzt eigentlich abrunden, indem wir alle sagen, wählt alle Robert Habeck. Und indem wir sagen, wir deklinieren das hier als Wahlwerbespot. nee, indem wir einfach sagen, liebe Leute, vielleicht, auch wenn es in unserer Community vielleicht den einen oder anderen geben sollte, lasst euch nicht von einfachen Messages unterkriegen. Populismus ist und bleibt schlecht. Noah, ne?
Ja. Ich würde sagen, nein. Doch. Ich würde da widersprechen mittlerweile.
In alle Richtungen, doch. Nein. Populismus ist meistens so, wie Walle gesagt hat.
Nein, stopp.
Die umgedreht werden.
Nee, ich würde nicht per se es verurteilen.
Es ist 23.43 Uhr. Wir werden jetzt hier keine Populismusdebatte mehr führen. Eine kleine Definition habt ihr mitbekommen, einen kleinen Bildungsauftrag haben wir noch erfüllt. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein sehr hitziges Thema. Ich denke, wir haben dann doch auch ab und zu mal wieder Lust, über Politisches zu reden. Vielleicht schaffen wir das in nächster Zeit wieder öfter einzucleanern, aber im Fußball passiert gerade eben so gottlos viel. Deshalb ist auch wirklich eine lange, lange Folge geworden, mit der wir euch in die Woche, in den Montag reinschicken. Und das tun wir natürlich auch wie jede Woche mit unseren Spielern der Woche.
Player of the Week.
Guck mal, das war mal eine Überleitung von Abmoderation, Übergang in die nächste Rubrik. Und Hannes fängt diese Woche an. Wen hast du uns mitgebracht?
Walle, ich wollte dich an der Stelle wollte ich dich zuerst loben, Bro. Du hast es so drauf. Du gehörst in das Social Media Team von Robert Habeck. Mein Player of the Week ist ein Spieler, der am Anfang der Saison wirklich sehr viel gestruggelt hat. Jetzt am Mittwoch gegen PSG eine Sahnetag erwischt hat, ja, machen wir es einfach. Jadon Sancho, wirklich ein Kacktransfer zu Manchester United, unter Erik Ten Hag wirklich keine Evolution, keine Entwicklung gezeigt, aber seine Mannschaft struggelt gerade ein bisschen um den Einzug in die Conference League, Manchester United, und er ist als ausgeliehener Spieler beim BVB kurz davor ins Champions League-Finale reinzugehen, deswegen mein Player of the Week, Jadon Sancho.
Jetzt hast du Brian. Ich hatte es tatsächlich auch überlegt. Ich bin auch wirklich ein sehr großer Jadon Sancho-Fan, muss ich sagen.
Hört ihr mal bitte auf, Dortmund so abzukulten. Was ist denn los mit euch? Jetzt rafft euch mal.
Das hat tatsächlich wenig mit Dortmund zu tun, sondern einfach mit dem Spieler, der, finde ich, ein sehr großartiger Spieler ist und der dem es wirklich, dem es macht sehr Spaß, ihm zuzuschauen. Egal. Ich bleibe bei meiner Lieblingskategorie in der Kategorie Österreicher in der deutschen Bundesliga. Und komme heute mit einem Spieler vom SC Freiburg um die Ecke. Und zwar Philipp Lienhardt, leider verletzt gerade. Und das habe ich deswegen gemacht, weil Philipp Lienhardt der einzige Spieler neben David Alaba ist, der bei Real Madrid gespielt hat.
In der Geschichte von Real Madrid sind es nur zwei Spieler, die da gespielt haben.
Der einzige Österreicher, Entschuldigung. Okay.
Ich mache es ganz kurz und schmerzlos. Tabellenführer in der zweiten Liga. Ich gönne es ihm wirklich, wenn er nochmal aufsteigt in die erste Liga. Luis Holtby, geiler Werdegang, geile Karriere. Spannender Typ, wirklich auch hoch interessanter und sehr, sehr sympathischer Typ. Deshalb mein Spieler der Woche von Holstein Kiel, Luis Holtby. Liebe Leute, euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. So, das lassen wir mit dem Dialekt. War eine sehr, sehr schöne Aufnahme, war eine lange Aufnahme. Jetzt sind wir alle müde. Jetzt gehen wir in die Haia. Ich bedanke mich, lieber Noah. Ich bedanke mich, lieber Hannes. Euch noch einen schönen Abend. Hannes, wir sehen uns zum Champions League schauen, ne?
Ich will euch, Jungs, ich wünsche euch auch einen schönen Abend und ich freue mich sehr, wenn wir mal eine Spezialfolge zu Marie-Agnes Strack-Zimmermann machen.
Boah, du meinst Marie-Agnes Rheinmetall? Strack-Rheinmetall?
Ich sag's euch, Marie-Agnes und Robert Habeck, die zwei, die haben es wirklich drauf, die Bundeskanzler.
Jetzt sagt einfach Tschüss und gute Nacht, Leute.
Okay, ciao, macht's gut.
Folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, bewertet unseren Podcast und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als eine wunderschöne Woche und tschüss, ciao.